Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts.
So.
Genau. Teil 4 der fünfteiligen Reihe zum Thema Cannabis im medizinischen Gebrauch im Kontext ADHS im Zusammenhang mit Elternschaft und der gesellschaftlichen Realität. Am besten, ihr hört euch zuerst Teil 1, 2 und 3 an. Hallo. Hallo Mare, na?
Hi Jessie.
Schön, dass wir uns haben. Geil, dass es geklappt hat.
Voll gut, ja. Sieh mal, wir zwei Busy Ladies, und dann haben wir es doch noch hingeschissen bekommen, ne?
Ja. Es hat sich ein bisschen anbahnen müssen, ne? Aber es hat sich dann doch auf jeden Fall gut ergeben, würde ich mal sagen. Ich bin ganz stolz. Und jetzt auch die technischen Hürden überstanden. Jetzt können wir eine schöne Folge aufnehmen zusammen. Super. Keiner weiß, wer du bist. Erzähl mal, was ist los? Wer bist du? Warum haben wir uns überhaupt hier zusammengeschmissen? Wo hast du mich gesehen oder wie ist das passiert?
Also. Ich kann mich mal kurz vorstellen. Genau, ich bin Maren, ich bin 34 Jahre alt, wohne in Amsterdam, komme ursprünglich aus Berlin und lebe seit 2020 hier, bin Mutter eines fast vierjährigen Kindes und habe einen Podcast selber über Elternschaft und Elternwerden, Elternsein in Amsterdam auf Englisch für die englischsprachige Community und bin auch noch ein Spinning Instructor. Das heißt, mach Group Fitness.
Du machst Leute das Leben schwer.
Um damit gleich mal mit einem Vorurteil aufzuräumen, natürlich viele Leute haben. Leute, die irgendwie Cannabis konsumieren, sind faule Sofa-Potato-Socken. Nee, die können auch das Spinning-Class unterrichten.
No way. Geil.
Genau, das cool. Bin ich.
Super, das klingt schon mal nach ganz vielen spannenden einzelnen Themen, wo ich am liebsten gleich schon 10 Fragen stellen würde. Ich muss natürlich gucken, dass ich irgendwie bei meinem Faden bleibe. Mhm. Möchte aber trotzdem ganz gerne kurz wissen, warum bist du mitten in der Pandemie nach Amsterdam umgezogen?
Das hat ein bisschen Vorwehen. Mein Mann ist 2019, ich bin verheiratet, mit einem Amerikaner, den ich in Berlin kennengelernt habe. Ja. Und wir haben in Berlin zusammen gewohnt. Und dann hat er ein Jobangebot bekommen hier in Amsterdam. Und ich war damals selbstständig. Ich war in meinem, in Anführungszeichen, früheren Leben oder in Deutschland noch 10 Jahre selbstständig als Coach und Kommunikationstrainerin. Mhm. Und habe Coachings gemacht für Privatpersonen und Unternehmen und Kommunikationstrainings. Und habe aber dann nochmal gedacht, ich muss jetzt nochmal an die Uni und habe dann ein Studium angefangen, was dann noch so, ich wollte habe Rehabilitationswissenschaften studiert, habe dann den Bachelor gemacht. Und das war so in dieser Zeit und da hat eben mein Mann dieses Jobangebot bekommen und dann meinte ich so, ja du, also ich bin eh selbstständig und ich mache jetzt mein Studium noch fertig und danach bin ich eh erstmal frei und kann überall damit ja anfangen und why not? So, lass uns das probieren. Wir hatten vorher, waren wir alle 6 Wochen so immer mal hier, um einfach, es war so unser Zufluchtsort, so wenn wir irgendwie mal eine Pause von Berlin brauchten, dann war irgendwie so immer der spontane Impuls, ey, lass mal nach Amsterdam fürs Wochenende. Das heißt, wir waren schon so vorgewärmt und dann haben wir gesagt, why not? Genau, und dann ist er hierher gezogen und ich bin noch gependelt ein Jahr, am Wochenende immer. Mhm. Genau, und dann genau, bin ich dann, war dann mein Studium fertig, beziehungsweise dann war eben ja auch Pandemie. Also ich bin eine Woche vor Lockdown hergezogen.
Oh, krass.
Was gutes Timing war. Genau, ja. Ich war damals 22. Schwangerschaftswoche, also auch schon schwanger. Genau.
Und oh, dann, ganz schön chaotisch, ey.
Jo, habe ich mir mein Nest hingebaut.
Ja, krass. Amsterdam, natürlich Traumstadt, ne? Also kann ich super gut nachvollziehen mit Zufluchtsort und auch wenn andere Leute jetzt denken, krass, von der Großstadt in die Großstadt flüchten, ist gar nicht mal so, weil Amsterdam, wer schon mal in Amsterdam war oder ne, der weiß eigentlich, was der Unterschied ist.
Ja, absolut, absolut. Ja. Also so beschissen, wie das Wetter hier auch ist, also wirklich, weil wird es meine Nerven getestet, aber ich liebe es hier so sehr und bin total happy, dass wir hier sind.
Voll gut.
Genau.
Das ist schön. Ja, und dann habt ihr also quasi da eure Familie gegründet auch sozusagen.
Genau.
Dann hast du ein kleines gebürtiges Amsterdamchen sozusagen.
Genau.
Ach, wie schön. Eine
kleine Amsterdamerin. Ja,
eine kleine Amsterdamerin kam dazu. Wie schön. Ja, cool. Dann lass uns doch mal reingehen, gleich die harten Fakten abchecken. Wie bist du denn irgendwann mal in deinem Leben oder wann mit Cannabis in Berührung gekommen?
Also ganz classy als Jugendliche. Irgendwie war das halt so, keine Ahnung, ist man damit eben in Berührung gekommen.
Mhm.
Und dann habe ich das, wie alt war ich? Ich glaube so 14, 15.
Mhm.
Typisch so irgendwie, lass mal probieren. Und keine Ahnung, ob wir da wirklich irgendwas geraucht haben. Man hatte auch gar keine Ahnung. Das war nur so vom Schwulen-Dealer. So ganz weird. Naja.
Irgendjemand hatte irgendwas.
Genau, man hatte irgendwie irgendwas und hat sich dann vielleicht noch eingeredet. That's how it feels. Mhm. So bin ich da irgendwie mit in Berührung gekommen. Aber es war jetzt irgendwie nicht so. Ich dachte, okay, muss ich jetzt weitermachen? So war, okay, cool. Ja, I know it. Und dann ist das irgendwie aber auch nicht weiter so Bestandteil in meinem Leben gewesen, sondern irgendwie, also kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich dann nochmal irgendwie was konsumiert habe.
Ah, okay.
Und ja, also es war wirklich, ja, einfach nicht so, ich hatte irgendwie so einen natürlichen inneren Halt, so für irgendwie jeglichen Konsum, also ich habe wirklich also gar nichts anderes probiert, weil da ist irgendwie so ein innerer Halt irgendwie, genau, also so bin ich da so durch meine Jugend jetzt nicht da irgendwie groß dann abhängig geworden oder I don't know. Genau, und dann war es irgendwie auch dann in meinen frühen 20ern immer mal wieder, wenn da irgendwie was war, aber ich habe nie selber was gekauft oder wenn da halt mal was rum, ein Joint rumging, gut, dann habe ich mal dran gezogen, aber es war jetzt nie irgendwie so bewusst, so wie ich setze mich jetzt hin und jetzt konsumiere ich sonst was, oh, Party, okay, hier, das, weiter geht's.
Okay, das ist ja eigentlich so, wie man sich das fast wünscht, ne? So, wenn man jetzt mal guckt, so wie das, wenn ich jetzt so als Mutti irgendwie denke, ach so, wäre gut, wenn meine Kinder mit diesen Dingen in Berührung kommen, selbst entscheiden, ja, ich gucke mir das mal an, aber ja, ne, was es mir bringt oder was es mir nicht bringt, kann ich trotzdem auch andere Leute damit um mich herum haben, ohne da jetzt irgendwie einsteigen zu wollen und mitmachen zu wollen, aber gleichzeitig natürlich auch so einen Umgang zu haben, direkt so einen Umgang auf verschiedenen Ebenen für sich selbst und aber auch gesellschaftlich betrachtet, da jetzt nicht zu sagen, oh, guck mal, die sind hier irgendwie die Vollassis, weil die jeden Tag kiffen oder so, sondern einfach zu sagen, ja, die einen machen das so, die anderen machen das so, für mich ist es eben nichts oder eben doch in dem und dem Rahmen. Das ist ja schon ganz schön reflektiert eigentlich für so einen jungen Menschen, muss man ja sagen. Ja, bist du noch da? Ja. Ja, es war gerade irgendwie ein bisschen...
Ja, jetzt bin ich wieder da.
Ah ja, cool.
Und
hast du eine Idee, warum das bei dir so war? Kannst du irgendwie kurz sagen?
Ich glaube, ich weiß auch nicht. Ich habe mich auch immer so gefragt, weil natürlich jetzt, als ich selber Mutter geworden bin, war ich so, okay, was will ich denn in meiner Elternschaft so machen, was meine Eltern gut gemacht haben? Neben den anderen Sachen, die sie nicht so gut gemacht haben, waren so ein paar Sachen, wo ich denke an mir selber, wo ich sage, hey, komm, das ist doch, haben die doch eigentlich irgendwie gut hinbekommen. So.
Mhm.
Und das war eben so diese eine Sache, wo ich dachte so, wie kann ich das schaffen, dass mein Kind auch so natürlichen irgendwie Halt hat, so wie ich den irgendwie hatte. Meine Eltern haben nie groß mit mir irgendwie den Drogentalk gehabt oder so. Es war irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie nie Thema bei uns. Und ich glaube, dann war ich auch einfach mit den richtigen Leuten unterwegs, muss ich einfach sagen. So, wenn ich jetzt so in Hindsight, also so rückbetrachtend, kann man es ja so,
ja,
okay, stimmt schon, was die Eltern sagen, so manchmal, ne? Also guck halt einfach mit, so, wo bist du einfach, ja, unterwegs? Was ist das Mindset?
Ja.
Was sind die Ziele von deinen FreundInnen? So.
Ja, ja,
und ich glaube, da war ich einfach immer in einer guten Community irgendwie unterwegs, die, ja, da, ich habe zwar auch, ja, in meiner Punk-Szene und dann war ich da auch im Jugendzentrum und also in dieser ganzen, ja, Punk-Szene eben drinne, wo natürlich auch konsumiert wird, aber irgendwie, ja, das hat mich irgendwie nie so, ich habe das gesehen und dachte so, ja, okay, enjoy.
Mhm. So. Und hat aber
nie mit, ja, so Cravings oder dachte, oh, ich muss das jetzt mal probieren. Das war mir irgendwie nie geheuer, weil ich dachte dann so, ich habe ein bisschen über Drogen gelesen,
ja,
und dachte dann so, ey, da kann Rattengift drin sein. No way, thanks. So, das war, okay, mir so meine, natürlich war ich so, es war mir so meine Angst immer, was ist, wenn da irgendwas drin ist und dann bist, mhm, du sofort boom, tot.
Das ist voll spannend. Es ist total spannend, das zu hören, so von der Seite aus mal. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für diese Themenreihe jetzt hier, ne? Also, das ist schon sehr, also eine ganz andere Herangehensweise nochmal oder wo man herkommt sozusagen. Und was auch zeigt, dass es eben nicht die Substanz an sich ist, die einfach gleich irgendwie Ärger mitbringt, ne? Sondern, ja, ja, es wirklich auf ganz andere Dinge ankommt. Das finde ich super wichtig und gleich zu Anfang eine ganz tolle, ein ganz tolles Ding, was wir abhaken können. Finde ich richtig, ja, gut. Genau, und jetzt hast du, genau, jetzt würde ich noch kurz mal zum Thema Alkohol rüber grätschen. Wie war es denn da? War es bei dir ähnlich auch in der Jugendzeit oder hast du da schon andere Erfahrungen gesammelt?
Ja, das war auch in der Jugendzeit, habe ich ja angefangen, auch Alkohol zu trinken. Ich, ja, bin in Franken bis zu meinem 13. Lebensjahr habe ich gewohnt. Da habe ich aber noch, da habe ich wirklich noch nie so richtig mit Alkohol irgendwie zu tun gehabt, also obwohl da halt so Bier sehr präsent ist, einfach im Land, in Bayern, in Franken, irgendwie so halt da, Biergarten und diese ganze Kultur ist da irgendwie so, ja, da sehr präsent.
Geografisch heute dann auch sehr interessant alles, muss ich sagen. Ja, die Kombinationen sind wundervoll.
Ja. Und dann bin ich in die Weinregion nach Mannheim gezogen. Aha. Und dann war halt der Wein total in. Das heißt, auch mein erster Rausch habe ich auch auf dem Weinfest gehabt. Mhm. Kann mich sehr gut daran erinnern. Und kann mich auch gleichzeitig daran erinnern, dass es halt nicht so geil ist, wenn man irgendwie kotzend auf allen Vieren irgendwo rumkräuchelt.
Mhm.
It's not cute, so.
Ja, und, weißt du, Pay, ja, ist zu hoch, definitiv, für den Rausch.
Genau, genau. Und das, also habe ich schon relativ früh so für mich so festgestellt, okay, okay, Alkohol, ja, ist irgendwie fun, aber ich habe auch da immer Respekt vor gehabt, weil ich einfach weiß, ich wollte dieses Kontrollverlustgefühl, das finde ich irgendwie nicht so, so, das ist nicht, was mich so catcht,
ja,
ja, am Alkohol, was ich gut finde, weil ich finde, ich will immer irgendwie so noch einen Halt haben.
Ja.
Und den verliere ich irgendwie mit dem Alkohol. Also es ist irgendwie so nichts Attraktives für mich.
Okay, cool. Ja, ja, das ist,
genau.
Genau, wir kommen später bestimmt nochmal dazu, weil wir ja so ein bisschen auch in so Doppelmoral-Themen rein wollten.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall schon mal alles ganz schön gut bis jetzt, finde ich, für mich zu erfahren. Und jetzt können wir ja mal gucken, wie es denn heute so ist. Also du hast ja gesagt, du hast bist Mama, dein Kind ist 4. Und wann ist denn das Cannabis sozusagen in deine Elternschaftsthemen sozusagen reingekommen? Oder wie ist es, oder ist es in deine, wann ist es in dein Leben zurückgekommen und hatte einen, sagen wir mal, wie wollen wir das nennen, einen, hat es eine neue Rolle bekommen, sozusagen für dich?
Genau, wie ist es wieder in mein Leben so präsenter gekommen? Durch meinen Mann, der das konsumiert hat und das dann irgendwie da war, immer so zu Hause,
mhm,
und irgendwie mehr einfach verfügbar und so da war. Und dann habe ich irgendwie gesehen, wie er halt so drauf ist, wenn er das konsumiert, und zwar irgendwie gechillt, und ich war so, ah, okay, mhm, damit kann man also gut auch noch funktionieren, und habe irgendwie so das bei ihm gesehen, wie das, mhm, halt so positiv sich bei ihm ausgewirkt hat und auch im Umgang mit mir und ja. Und dann habe ich das eben auch dann habe ich das einfach selber auch mehr und mehr probiert und habe eben auch so dieses, und dann auch mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch mit den Unterschieden. Ne? Also was gibt es für unterschiedliche Sorten, was gibt es für unterschiedliche Konsumweisen. Also habe das irgendwie so für mich so entdeckt, Stück für Stück. Und immer so geguckt, konsumiert, okay, wie ist die Wirkung, wie ist die Wirkung, was fühle ich, was ist. Und dann natürlich sind wir auch immer nach Amsterdam gekommen und dann konnte ich hier das auch einfach alles natürlich in einem ganz anderen Rahmen probieren, weil hier kannst du einfach im Coffeeshop latschen und guckst dir an und hast irgendwie, keine Ahnung, 10 bis 15 verschiedene Sachen, die du dir aussuchen kannst, die alle ganz genau beschrieben sind. Du kannst einfach, es ist einfach sehr transparent und du kannst sehr gezielt konsumieren einfach. Mhm. Und da habe ich das so entdeckt und war so, ah, okay, das hat also so verschiedene Layers einfach, die ich ganz einfach aussuchen kann. Genau, und dann ist es irgendwie wieder in mein Leben gekommen. Ich habe damit experimentiert und habe gemerkt, wie es mir gut tut im Alltag, einfach so diese Pause zu haben für mich, weil ich in einer sehr aufgeregten Lebenssituation einfach weiß, es ist viel passiert, ich habe viel gearbeitet, mein Mann, dann, also es war einfach viel los und ich hatte noch kein Kind und gar nichts, sondern habe einfach mein Leben volle gelebt und fand es einfach schön, das irgendwie so als Wegbegleiter zu haben. Und bin auch in Therapie, also ich mache eigentlich schon seit Jahren Therapie und bin da auch ganz offen mit meiner Therapeutin umgegangen, weil ich halt wollte, dass sie alle Karten auf dem Tisch hat so und auch weiß, wenn irgendwas irgendwie, dass sie, ich habe gemeint so, ja, ich will es einfach erwähnen und ich will auch irgendwie, dass wir das im Blick behalten, weil ich einfach möchte, dass wenn da wenn sie irgendwas feststellt, das irgendwie komisch wird, dann muss sie mir das sagen. So. Also ich war da schon irgendwie bedacht, so den Außenblick auch zu haben.
Hast du so eine kleine Begleitung sozusagen für dich
gehabt?
Aber sag mal, war das eine vor Ort, das war vor deinem Umzug, ne? War das in Berlin noch? Also muss die Person natürlich auch offen dafür sein oder sich irgendwie auskennen oder das in jetzt sage ich mal, im nicht-medizinischen Kontext, das hatte ich jetzt auch schon im Gespräch, dass es auch sozusagen einen Unterschied macht für manche, ob man jetzt das auf Rezept macht oder ob man selbst sozusagen selbstbestimmt und eigentlich, wie du sagst, sehr informiert und damit umgeht für sich. Das macht einen Riesenunterschied für teilweise PsychotherapeutInnen oder auch PsychiaterInnen, NeurologInnen, keine Ahnung. Das ist ein bisschen Glück, ein bisschen Berlin wahrscheinlich auch, dass du das erwähnen konntest. Manche sagen, okay, die Therapie ist hier zu Ende, wenn Substanzen irgendwie, egal welcher Art, ins Spiel kommen. Das ist ja leider auch, gibt es leider auch den, oder ich weiß nicht, also macht sicherlich Sinn in mancherlei Hinsicht. Andererseits wäre vielleicht so eine Schnittstelle ganz gut für Leute, die wirklich ein Problem haben mit Substanzmittelgebrauch, dass die irgendwie nicht erst entgiften müssen und dann dürfen sie sozusagen kommen. Also ne, da wollen wir jetzt gar nicht rein, aber finde ich als Side-Note nochmal ganz gut zu sehen, dass es auf jeden Fall auch Leute gibt, die sagen, ja, ich mache da mit, ich finde es schön, ich finde es gut, dass sie das sagen und wir behalten es gemeinsam im Auge, wenn sie das möchten. Ja. Schön.
Genau. Und ich wusste auch, dass ich da mit meiner Therapeutin offen umgehen kann, da sie in der Suchtambulanz vorher gearbeitet hat.
Ja, das ist natürlich super.
Und also dann wusste ich schon, okay, gut, sie ist ja irgendwie mit dem Thema in Berührung, hat auch dort promoviert und kennt auch meine weitere Lebenssituation auch mit meinem Mann und wusste auch, wie sie das einzuordnen hat. Ja. So, genau. Ja, das so auch nochmal als Erklärung dazu. Ja, genau.
Ja, ist auch wichtig, genau, gehört dazu. Genau.
Dann bin ich schwanger geworden und habe natürlich sofort alles gestoppt, weil ich einfach nichts für mich Überzeugendes wissenschaftlich Belegtes gefunden habe, was eindeutig für den Konsum, also den wirklich risk-free zusagt. Und es war mir alles nicht, also ja, ich habe mich dann informiert und so, dann hast du die Leute, die irgendwie sagen, es macht gar nichts, dann hast du die Leute, die sagen irgendwie, keine Ahnung, du verlierst sofort dein Kind, wenn du nur dran denkst, so. Und so, das sind so diese Extreme. Und dann gibt's irgendwie so ganz wischiwaschi in der Mitte. Und ich habe irgendwie nichts so gefunden, wo ich gesagt habe, ja, ich kann das irgendwie weitermachen mit reinem Gewissen. Und habe sofort alles natürlich gestoppt. Und habe dann mein Kind bekommen und habe gestillt Und auch da war mir nicht die Datenlage irgendwie so, dass ich da mit gutem Gewissen hätte konsumieren können. Und ja, also ich war so, nee, mein Kind hat damit erstmal jetzt nichts zu tun.
Richtig.
Und so, ich bin jetzt einfach responsible für jemand anderen außer mich. So.
Ja.
Genau. Und da habe ich einfach wirklich rigoros gar nichts konsumiert. Auch kein Alkohol, gar nichts. Also wirklich komplett clean. So.
Ja,
aber ja, es war mir einfach wichtig, zumal ich auch ja auch über mein Studium in den Rehabilitationswissenschaften auch mit, was ja einfach mit ganz viel Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen ganz doll mit dem Thema FAS in Kontakt gekommen bin und einfach, also no, so war ich einfach so, ich habe diese Power jetzt, wirklich jemanden einen cleanen Start zu geben mit allem, so es ist mir wichtig, so.
Ja, ja.
Genau. Und dann habe ich abgestillt mit 15 Monaten und dann habe ich auch eigentlich sofort wieder angefangen zu konsumieren. Weil ich dann so für mich sofort gemerkt habe, diesen Unterschied, den ich dann einfach sehen konnte mit dieser langen Zeit wirklich gar kein Konsum und diese Elternschaft und in diese Rolle rein und diese Belastung, die einfach so komplett neu war, auf einem ganz anderen Level. Und ich war so, okay, da waren so viele Momente, wo ich einfach ganz anders hätte reagieren wollen, aber einfach nicht diese Auszeiten für mich hatte, weil ich einfach nie so runterfahren konnte. Und war so, ich muss irgendwie wieder mir diese Inseln schaffen und habe dann langsam angefangen, wieder zu konsumieren und es aber auch auszutesten. Okay, wie ist das?
Ja.
So, wie fühle ich mich? Wie ist es einfach jetzt als Mutter in meinem Alltag, im Umgang mit meinem Kind? Das musste ich natürlich auch alles erstmal gucken. Und wäre das für mich nicht in Ordnung gegangen, dann hätte ich das auch nicht weiter gemacht. So, Punkt. Dann wäre das halt gewesen, nein, es ist nicht mehr so wie früher. Es hilft mir nicht, es belastet mich. So, das war einfach meine Frage, mit der ich offen reingegangen bin. Und habe dann aber gemerkt, für mich, es funktioniert. Habe gemerkt, wie funktioniert es für mich? Und bin dann auch wieder eben so dankbar gewesen, dass, und das will ich auch einfügen, ich hätte das nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Berlin gemacht, wo ich nicht kontrollierten, legalen Zugang dazu habe.
Ja.
So, wo ich mich in irgendein weirdes Coke-Taxi hocken muss, zu irgendeinem sleazy Dude, und also es ist alles irgendwie so, weil ich so, nee. Diese Times sind so over, das möchte ich nicht mehr. Ich habe da null Kontrolle. Also es war mir einfach ja so, nee. Und hier habe ich total die Kontrolle, weil es ist alles kontrolliert. Es ist nicht shady. Ich kann mit nach meiner Yoga-Class, nach meiner Spinning-Class da reinlatschen, mir die Brötchen holen, den Kaffee und mein Weed. Und so, es ist irgendwie normal und es ist nicht komisch. Und ich kann auch genau aussuchen, was möchte ich? Wie stark, Indica, Sativa, welche Art des Konsums möchte ich? Möchte ich Hasch, möchte ich Gras, möchte ich ein Brownie? Also es ist einfach so eine Auswahl, wo ich genau gezielt eben diese Entscheidungen treffen kann, die mich dann positiv unterstützen in meinem Alltag, in meinen unterschiedlichen Situationen. Ich weiß, wie ich sich alles anfühlt und kann da total gezielt und kontrolliert bestimmen, wie die Situation sich dann anfühlt.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Vor allem jetzt, ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand hört sich das an, der da noch nicht so viel mit zu tun hat, der denkt jetzt, ja, aber trotzdem kifft die einfach jeden Tag. Weißt du, wie ich meine? Wenn man jetzt davon spricht, dass man verschiedene Wirkungen hat, denken jetzt vielleicht diese Leute, okay, das eine kickt mich irgendwie weg, das andere macht mich irgendwie ein bisschen, energetisiert mich. Ja, das mag schon sein, aber ich gehe mal sehr stark davon aus, du konsumierst es nicht in den Dosen, Mengen, dass du wirklich solche, sage ich mal, wie kann man das jemandem erklären, der das nicht so, also der so ein bisschen bevorurteilt ist, dann hast du ja nicht auf einmal ein Brett vorm Kopf und rennst dann rum, bist irgendwie drauf oder total stoned auf der Couch oder so, sondern du machst Alltag. Also dein Alltag findet statt und du hast bestimmte Dinge. Zum Beispiel, du stehst morgens auf und weißt, alles klar, heute habe ich sehr viele Termine, heute muss ich ziemlich viel auf die Reihe kriegen, Mental Load, keine Ahnung, alle möglichen Sachen. Dann weißt du, weil du dich damit sehr beschäftigt hast, weil du viel dich auskennst, weil dein Zugang so gut ist, da wo du lebst, weil dort es einfach war, schneller sich auszukennen, sage ich mal, als wenn man irgendwo rumgoogeln muss und irgendwelche Leute fragen, die keine Ahnung haben und dann noch irgendwas kaufen muss, was vielleicht gar nicht das ist, was ich möchte. Genau. Dann kannst du sozusagen diesen Tag mit all diesen 100 Millionen Aufgaben für dich so gestalten, dass es für dich besser machbar ist. Ohne, dass du rumrennst und irgendwie, ja, keine Ahnung, wie ein intoxikiertes Pferd durch die Gegend rennst. Nein, so ist es nicht. Ja. Das muss man ganz klar sagen, denn die Leute stellen sich halt Dinge vor, die für uns vielleicht weiter weg sind, weil, ich meine, bei mir ist es der medizinische Gebrauch, bei dir ist es ohne Rezept, ist es im Endeffekt ein ähnliches Ding, je nachdem, wie viel man halt wirklich sich damit befasst. Ne, und wie sehr verantwortungsbewusst man damit umgeht. Also das möchte ich jetzt allen Leuten sagen, die zuhören, ne, bevor ihr jetzt irgendwie kopfschüttelnd und weiß was ich, ihr müsst es euch wirklich vorstellen, es ist eine komplett andere Sache in dieser von dieser Seite aus. Ja, du darfst gerne noch weiter erzählen. Wie findest du das Beispiel mit diesem Tag, der so vollgepackt ist, Termine, Mental Load und sowas? Ist das sowas, wo du sagst, aha, ich könnte mir heute das und das helfen und das mache ich auch. So ist es.
Genau. Ja, das passt total gut, weil es ist so, was steht alles an und vor allen Dingen, welche unterschiedlichen Switches stehen auch an. Mhm. Ne? Also es ist bei mir so, ich bin in der Care-Arbeit mit meinem Kind, dann muss ich ins Studio, dann habe ich zwei Classes, die ich unterrichte. Dann fahre ich nach Hause, dann habe ich eine Podcast-Aufnahme, dann muss ich meine neue Playlist machen, dann muss ich wieder Care-Arbeit. Also es ist so ganz unterschiedliche Level, die da passieren und ganz unterschiedliche Stimmungen und Energien, in die ich da rein muss einfach. Und an manchen Tagen geht es total einfach, diese Switches, weil dann ist man irgendwie in seinem Juju und es läuft irgendwie und man ist in seinem Zyklus und was weiß ich was alles. Es ist einfach, die Sterne stehen richtig und es passiert irgendwie. Und es läuft und manchmal ist es einfach so hart, so wie wenn man Sand im Getriebe hat und dann muss man irgendwie so und jetzt von dem zu dem und so, why not make it easier? Ja, also das Leben ist hart genug und wenn ich dieses Instrument habe, wenn ich dieses Tool habe, wieso soll ich das nicht benutzen? Ja, und ich kann es ja, es ist halt ein Werkzeugkoffer, ja. Und es ist nicht nur ein Hammer, wo ich über mit dem Hammer überall drauf knall.
Ja, so. Und ganz genau.
Und einmal ist es halt schön, dass es ein Nagel ist und dann passt es. Und das nächste Mal ist es halt ein Ei und dann habe ich eine große Sauerei. So, weißt du?
Perfekt. Also
das ist halt dieses auch mit dem, mit diesem legalen Zugang und dem nicht legalen Zugang. So, weil wenn ich im nicht legalen Zugang bin und eben nicht das, dann weiß ich halt nicht, was gibt der mir jetzt in die Hand? So. Und hier ist es halt eben, ich habe einfach diese Variation. Und wenn ich diese Unterstützung und Hilfe brauche, dann nehme ich sie mir.
Ja.
Punkt. Und ich habe für mich festgestellt, dass es für mich Vorteile hat, weil ich einfach von meiner Persönlichkeit her auch gerade, und wenn ich jetzt so zum Thema auch Care-Arbeit komme, es hilft mir so, so sehr, die Momente mit meinem Kind so viel ruhiger und präsenter zu genießen, wenn ich einfach ein bisschen diese Pause habe, die einfach ein bisschen diese Langsamkeit habe, wenn der Regler, der halt auf 10 ist, die ganze Zeit, wenn ich den halt auf 8 runterdrehen kann.
Ja.
So. Ich mache den ja nicht auf 0 oder auf 1 oder auf 2. Ich mache den von 10, mache ich den auf 8. Und wir hören uns alle noch gut und es ist einfach ein bisschen slower. So, ja. Und dann habe ich irgendwie so ganz viele Drücke, Pressures, also so diese Belastungen, die ich vielleicht dann manchmal habe, nicht, weil ich dann zum Beispiel nicht den Druck habe, jede Aktion muss einen Sinn machen. So, ne? Also wenn ich das mit meinem Kind mache, dann muss das ein Ergebnis haben, dann muss das einen Sinn machen. Alles, was wir tun, muss irgendwie, wir müssen uns beschäftigen. Hm. Und wenn ich diesen Regler habe und wenn ich konsumiert habe und mit meiner Tochter bin, dann kann ich einfach mit der sitzen eine halbe Stunde und super entspannt malen und mich irgendwie über die Farben unterhalten und irgendwie einfach so total bei ihr sein, mhm. ohne diesen Druck zu haben, wir müssen jetzt noch dahin und wir müssen noch das machen und das ist dann einfach nicht da und ich genieße das so sehr.
Aber bleibt das dann liegen oder wird das einfach später erledigt?
Das wird dann später erledigt. Genau. So. Mhm. Genau, also es gelingt mir irgendwie so ganz, also besser dann diese Grenzen auch für mhm. mich zu setzen so und nicht ja. in diesen es muss jetzt, aha, sondern es kann jetzt auch liegen mhm. und dann machen wir es später. Und zwar genau in der Weise, in der es dann noch möglich ist. Mhm. So. Und es hat mir einfach so ganz viel diese, es klingt jetzt vielleicht so spirituell, I don't know, oder was auch immer, aber so diese Mindfulness mhm. zurückgebracht, so diese kurze Pause, um in eine Entscheidung zu gehen, anstatt in eine Reaktion, die ganze Zeit zu sein.
Ja.
Und das genieße ich einfach total. Und wenn mir das Leben einfacher macht, ja, und wenn es für mich mein Bild, so wie ich Mutter sein möchte, wenn es für mich das näher bringt, ja, dann why not? Mhm. So.
Ja, das ist, würdest du sagen, dass es für dich so ein bisschen eine Art selbstmedizinischer Gebrauch ist?
Ja. 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 Ja.
Und würdest du sagen, wie die, wie so dein Umfeld, oder jetzt sagen wir mal, es ist immer so schwer, das zusammenzufassen, aber so, keine Ahnung, Amsterdam-Bubble, oder gibt es da Menschen, die das auch so verwenden? Würdest du sagen, also nochmal kurz einen Sprung in die Vergangenheit, Leute erinnern sich, früher sind Leute nach Holland gefahren, nach Amsterdam, um halt einfach das ganze Wochenende alles Mögliche, was ging, halt sich rein zu tun, egal in welcher Form. Und wahrscheinlich haben die für sich als Information über Amsterdam oder Niederlande auch mitgenommen, ja, alle kiffen sich da ein und sind lustig den ganzen Tag und keiner schimpft. Also weißt du, wie ich meine? Wie empfindest du das denn? Wie ist so der Vibe? Wie nutzen das denn die Einheimischen sozusagen? Gibt es da Leute, die das so machen wie du? Fühlst du dich manchmal oder fühlst du dich da allein auf weiter Flur? Erklär mal, wie ist das so?
Ja, ganz lustig, weil man hat ja so eben genau dieses Bild im Kopf und diese Vorstellung und die Realität, so I hate to break it, aber es sieht ganz anders aus. Mhm. So, also die Realität ist eher so, dass das überhaupt hier nicht Thema ist, so wirklich.
Okay.
Und auch eher schon auch gejudged wird, habe ich so das Gefühl. Und ich bin da schon eher so allein auf weiter Flur, zumindest okay. So offen.
Hm, ja.
Also ich kenne in meinem ganzen Umfeld eine andere Mutter, die das auch macht, bei weitem nicht zu dem Level, zu dem ich das mache. Mhm. Und mit der ich aber so diese Connection auch habe und mit ihr auch darüber sprechen kann und wir auch gemeinsam konsumieren und genau. Und die andere, die weiß das, aber die konsumiert selber gar nicht. Und es ist irgendwie hier jetzt nichts, mit was man so hausieren geht oder was ist so Talk of the Town oder man ist so irgendwie so, also es weiß so jeder, sondern es ist schon eher so, man checkt erstmal so ab, okay, ist das was ich teile? Also schon eher ja. so, anstatt dass jetzt jeder da so voll acceptive ist. Vor allen Dingen halt auch, also ich sag mal so, in der Expat-Bubble auch, weil da ja natürlich auch total viele, eigentlich fast alle, außer die aus Nordamerika kommen, außer aufs Ländern kommen, wo es halt auch nicht legal ist und die halt auch diese ganzen Ideen, sag ich mal, in ihrem Kopf haben. Genau.
Das, das heißt also, die Leute haben das einfach über die Dauer der Zeit, dass es legal ist, in ihrer Stadt, in ihrem Land einfach akzeptiert, haben aber nicht so richtig eine ganz große Meinung dazu, finden das halt blöd, natürlich, wenn das bestimmte Personengruppen machen, wie vielleicht Mütter oder so. Aber wer ist denn sozusagen im gesellschaftlichen Gesamtkontext dazu bemächtigt, sozusagen diese ganzen Angebote wahrzunehmen? Ist das nur für Touristen gemacht oder was ist so der, gibt es so ein Vibe, der so rüberkommt? Also bei uns ist, Kiffen legal, damit der und der das machen kann? Also was ist jetzt sozusagen, was soll denn dann das alles in den Niederlanden? Ja.
Ja, ich glaube, dass das einfach ein anderer Weg ist, um Geld zu machen und Steuern einzunehmen, natürlich.
Okay.
Und
also schon auch Touristen.
Die Einheimischen benutzen es auch. Genau, ich würde in erster Linie sagen, es ist ein weiterer Weg, um Steuern zu erwirtschaften, um Geld einzunehmen. So, es ist einfach ein anderes Business, sage ich mal. Und ich würde sagen, gerade hier in Amsterdam ist jetzt schon eher das für TouristInnen, sag ich mal, da und nichtsdestotrotz aber auch für die Einheimischen. Aber ich würde mal sagen, das würde sich jetzt nicht alleine durch den Konsum der Einheimischen tragen.
Okay. Gibt es so einen Einheimischen, eine einheimische Durchschnittskonsumentin?
Ja, was ganz lustig ist, halt so total die ältere Generation irgendwie. Und das finde ich total spannend, weil das ja irgendwie so in Deutschland gar nicht ist. Oder sehr selten. Und hier ist es irgendwie so, also so diese 40-plus-Generation, so die Alteingesessenen, die sind da schon sehr präsent. Und ja, dann aber auch so, ja, Mitte 20 und so.
Aber die nutzen das schon eher so im Kontext, ja, wir chillen uns hier und wir, keine Ahnung, sitzen zusammen, wir feiern. Also schon so dieses ein bisschen, ja, nicht so, weiß ich nicht, so wie Alkohol oder nicht so wie Alkohol? Also was ist so... So wie du das
nicht
jetzt
so hast, ganz nicht so präsent, ne? Nicht so ganz präsent wie Alkohol, würde ich mal sagen. Aber schon auch dabei.
Also das Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Sozusagen deine persönliche Expertise, die du dir aufgebaut hast, kannst du wahrscheinlich sagen, ich als alte Kräuterhexe sage euch, ihr wisst nichts. Ihr müsstet eigentlich das Angebot besser nutzen und könntet da. Weil ich denke mir, dass du bestimmt auch in so Themen wie, wie du vorhin schon mal kurz erwähnt hast, zyklustechnisch, wenn du Menstruationsbeschwerden hast und sowas, da wirst du ja sicherlich auch Gebrauch machen. Ne? Kann ich mir vorstellen. Ja. Frauengesundheit ist auch ein Thema. Was ich jetzt auch gehört habe, Thema Wechseljahre, was irgendwann auf uns zukommt, da könnte das auch nochmal eine wichtige Rolle spielen, wenn wir das in unser Leben lassen wollen, sozusagen. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie jetzt so nach und nach herauskommt, wofür das sozusagen alles eigentlich einen Nutzen hat, klingt immer so blöd, aber du weißt, was ich meine. Also es ist einfach wie, ja, das Potenzial ist vielleicht gar nicht ausgeschöpft. Und dadurch, dass alles immer gleich missbräuchlich verwendet wird. Wir Menschen, wir tendieren einfach dazu, aus irgendeinem Grund. Wir lieben ja auch Rausch und wir wollen ja auch, und jeder hat ja auch irgendwie auch ein Recht, sich ab und zu mal in andere Sphären zu begeben, wenn das Set und Setting und so weiter alles okay ist und wir irgendwie in einem sicheren mentalen Zustand sind, dann ist es auch alles okay. Aber es ist natürlich ein schmaler Grat, auf dem du dich befindest. Trotzdem werden einige Leute sagen, ja, was willst du denn deinem Kind vorleben? Ne? Also auf dich kommen ja noch Sachen zu, wenn das Kind heranwächst. Jetzt in Deutschland gibt's halt gerade so, was diesen Jugend- und Kinderschutz betrifft, bei der Entkriminalisierung von Cannabis noch gar nicht wirklich einen Plan, was wir da alles beachten müssen. Ich hatte da ein ganz gutes Beispiel von meiner Gästin Andrea, die gesagt hat, zum Beispiel gibt es jetzt nicht so Tipps, ja, wo stelle ich meine Pflanzen zu Hause hin? Was passiert, wenn mein Kind aus Versehen irgendwie was isst davon? Oder, da gibt es ja viele verschiedene Themen, wo du dich noch auseinandersetzen musst. Und ein Punkt, den Andrea auch genannt hat, war, wie zeigst du deinem Kind andere Techniken, sozusagen deine Resilienz zu oder dein Stresslevel auch anders sozusagen zu bewältigen, ohne dieses Mittel sozusagen. Das ist natürlich auch wichtig. Das wirst du sicher auf dem Schirm haben, gehe ich mal davon aus, so reflektiert, wie du bis jetzt beschrieben hast. Ja,
ja, na klar. Das ist auf jeden Fall auch immer so diese Frage, die natürlich bei mir auch mitschwebt, auch wie konsumiere ich nicht nur für mich, sondern wie ist mein Kind damit auch in Kontakt? Und das war am Anfang für mich auch total komisch und ich habe da auch wirklich so irgendwie total darauf geachtet, dass das nie irgendwie dass sie gar nichts davon sieht, selbst als Baby. Ich war da irgendwie so ganz, also da habe ich ja, wie gesagt, gar nicht konsumiert, sondern dann erst mit, als sie 15 Monate alt war. Es war mir total wichtig, dass sie nichts davon sieht irgendwie. Also ich war dann ganz panisch. Und irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt, weil ich war dann auch so, genau, meine Panik am Anfang war irgendwie so, als sie 15 Monate alt war und ich dann eben wieder angefangen habe zu konsumieren, war wirklich so, okay, sie darf das gar nicht sehen, das darf nie irgendwie hier sein. Also ich war da total panisch, wirklich. Und gleichzeitig hat sich das aber auch nicht logisch und richtig angefühlt, weil halt gleichzeitig mein Mann am Essenstisch saß und ein Bier getrunken hat, während er sie gefüttert hat. So. Oder wir waren in der Bar und haben ein Aperol getrunken. Also ich war dann so, ach so, okay, hä? Und dann hat sich das irgendwie für mich so ein bisschen aufgelöst. Ich war so, also irgendwie muss ich damit einen anderen Umgang finden. Und dadurch, dass ich, also ich rauche das, ich rauche keine Joints, aber ich rauche in so einer Pfeife, das pur.
Ja.
Ist natürlich der Rauch so da. Und
ja,
natürlich
darf
sie damit nicht in Berührung kommen. So, ne? Also ich würde jetzt niemals neben ihr das machen, also dass sie da irgendwie mit in Berührung kommt. Aber so, das geht nicht. Aber sie darf es halt irgendwie sehen, dass das passiert, ohne dass sie damit in Kontakt ist. Und wie das geht, ich gehe halt raus und mache die Tür zu und die Fenster und dann sieht sie mich halt und fertig. So.
Also wie die Leute, die Zigaretten rauchen auf dem Balkon. Also es
ganz genau.
Auch niemand drum, manche noch weniger und machen das einfach trotzdem im Beisein, weil sie jetzt sagen, okay, wir befinden uns an der frischen Luft, da kann ich das trotzdem direkt daneben machen. So.
Genau, so. genau, aber ja, klar, ich muss, und dann sage ich ihr eben auch, ich mache jetzt eine Pause. Ich gehe jetzt eine Pause machen. Das ist das. Und dann weiß sie auch, dass ich jetzt draußen bin und dass sie da auch nichts, dass sie da nicht mit raus kann. Und das hat sie auch akzeptiert. Und auch, wenn sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ihr Peppa Pig guckt oder Paw Patrol oder was auch immer, ihr Fernseher guckt, dann sage ich, ich gehe runter und ich mache eine Pause und ich bin gleich wieder bei dir.
Ja.
So. Und dann weiß sie so, das ist halt, das ist halt im Gespräch so. So wie wenn jetzt der Papa sagen würde, ich gehe jetzt mir ein Bier holen unten aus dem Kühlschrank. So. Und komme dann wieder hoch und setze mich neben dich und trinke das dann neben dir. So.
Ja.
Genau. Und aber ja, klar, muss ich dann, wenn sie älter ist, das irgendwie auch ins Gespräch bringen, weil ich ja auch weiß, dass sie da vielleicht in der Schule drüber spricht und dann eben irgendwie Reaktionen von Kindern oder Eltern kommen und ich sie da nicht in irgendwelche blöden Situationen bringen muss oder möchte. Und da muss ich natürlich auch mit ihr diese Konversationen haben, aber die muss ich jetzt mit 4 Jahren nicht mit ihr haben.
Nee, das nicht, das ist richtig. Ich glaube, dem Alter ist es einfach nur wichtig, was wir vorhin schon hatten, dass die Kinder einfach verschiedene Variationen sehen, wie man mit Stress umgeht. Ne? Dass du jetzt jedes Mal, wenn es für sie sichtbar dir gerade zu stressig ist und dann sagst, so, ich gehe schnell eine Pause machen.
Ja, genau.
Also ich glaube, das sind dann so die unsichtbaren Sachen. Einerseits natürlich sichtbarer Konsum im Sinne von wirklich sehen, was getan wird, was gemacht wird, vielleicht riechen oder Sachen finden, sehen. Und andererseits eben aber auch die unsichtbaren Sachen, sozusagen ein achtsamer Gebrauch in allen, im holistischen Sinne, dass man da wirklich da auch drauf achtet. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Das sind alles Dinge, die für dich vielleicht total logisch sind, aber für Leute, die jetzt vielleicht zuhören, das ist halt so Kopfkino, die denken sich, die stellen sich dich vor, naja, wie macht die das und so, ne? Und wir müssen wirklich, also bei diesen ganzen Klischees, die überall kleben, da muss man richtig gutes Reinigungszeug benutzen, ne, damit das auch geht. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir da die Details natürlich auch besprechen. Und habt ihr das denn innerhalb der Familie oder der Beziehung mal besprochen? Dass du sagst, dein Mann soll auch das Bier nicht trinken neben ihr? Oder wie besprecht ihr das? Weil du hast natürlich eigentlich das Glück, dass durch dieses legale Umfeld, was bei dir ja herrscht, könntest du theoretisch ja auch diese Dinge zumindest von der Warte aus sichtbarer machen für dein Kind als zum Beispiel jemand, der, ja, jetzt ist es ja hier zwar auch in die Richtung gegangen, aber vor noch ein paar Monaten wäre das auch nochmal eine andere Sache, wenn etwas illegal ist. Ne? Das macht ja nochmal eine andere
Absolut. Und das ist auch das, warum ich es sichtbar mache, weil es hier legal ist. Mhm. Und wenn wir in Berlin leben würden und ich konsumieren würde, würde ich das auch nicht für ihr machen, weil es ist nichts, worüber sie dann, also wäre jetzt, es wäre dann halt nicht okay, wenn sie auf dem Schulhof darüber redet.
Ja, wenn sie angesprochen wird oder sie was sagt. Genau. Alles, was damit zusammenhängt, wahrscheinlich, genau.
Ganz genau. Ich würde das niemals machen, wenn das nicht legal wäre und es nicht, also wenn es nicht präsent hier wäre. So. Genau, das nochmal. Und ich wollte auch noch eine Sache sagen. Es ist auch nicht so, dass meine Tochter einen Unterschied wahrnimmt, groß. Also es ist zum Beispiel nicht so, wenn jetzt jemand zum Beispiel denkt, oh ja, und dann merkt das Kind das und dann ist die Mama mal so und dann ist sie mal so. Ich sage nur ein Beispiel, meine Tochter hat noch, sie weiß so, wenn ich sage, ich gehe jetzt eine Pause machen, das heißt, sie weiß, jetzt mache ich das. Sie hat noch nie zu mir gesagt, Mama, geh mal eine Pause machen. Also sie hat es noch
meine
nie.
Meine Kinder schon.
Sie hat es noch nie so diesen Sprung gemacht. Die Mama macht eine Pause und dann ist sie entspannt und dann ist sie so und dann ist sie besser. Nee, also und das
Ach,
könnte
aber eigentlich
sie ja
nicht schlimm wäre, weil eine Pause ist okay. Eine Pause ist ja immer noch eine Pause. Also dann darf man natürlich auch die Bedeutung einer Pause jetzt dadurch nicht.
Egal
welche Art,
sie,
natürlich.
Sie macht nicht diesen Sprung von das passiert, der Papa trinkt ein Bier und danach ist er so. Oder die Mama isst eine Karotte und dann ist sie so. Also diese Verknüpfung gibt es nicht. Das heißt, es ist auch nicht für sie jetzt so, dass ich dann zwei verschiedene Personen bin und sonst bin ich aber total angespannt und alles.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
So, genau. Also das wollte ich auch nochmal klarstellen.
Ja, ist genau. Es ist wahrscheinlich wichtig. Also man muss sich mehr rechtfertigen. Auf jeden Fall, ne? Definitiv.
Genau. Und jetzt zu der Kommunikation auch mit meinem Mann zurück. Natürlich war das irgendwie bei uns am Anfang auch, hat er auch gesagt, ja, also er hat nicht zu mir gesagt, er will nicht, dass sie das sieht, aber wir haben es irgendwie so miteinander fragend erforscht. Ja. Also, was denkst du eigentlich, wenn sie dich sieht? Und dann bin ich so, ja, ich weiß. Und dann sind wir irgendwie so darüber ins Gespräch gekommen, weil wir beide nicht so wussten, wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Wie vieles in der Elternschaft.
Ja, aber eigentlich gut, dass man einfach drüber gemeinsam erstmal klotzt, wie es.
Genau. Also, das sind meine Fragen dazu. Und dann meinte ich halt so, naja, also ehrlich gesagt, wäre okay, also für mich wäre es okay, wenn du sagst, du findest nicht okay, du willst nicht, dass sie es sieht, aber dann ist für mich auch gleichzeitig, dann trinken wir auch nicht mehr vor ihr. Punkt. Ja. So, weil, also das war dann, weil sonst wäre ich ja genau wieder in dieser Doppelmoral drin gewesen, ja, ist okay, und am besten hilft sie ihm noch, wie er es einschenkt ins Glas, so, also, ne,
sind wir mit aufgewachsen mit diesen Sachen, ne?
Das
muss man ja auch erstmal sehen, was für uns auch normal war teilweise.
Genau.
Und auch immer noch für viele Leute ist. Doppelmoral ist, finde ich, ein Riesenthema in der Hinsicht. Das passt total gut da rein, weil wir natürlich mit dem Alkohol-Ding, bis erstmal verstanden wird, dass alles zusammengefasst ist. Ne, das wirklich, es geht auch um Medikamente, es geht um Alkohol. Alles, was irgendwie missbräuchlich benutzt werden kann, ist eins. Das ist nicht Alkohol und Drogen. Nein, Alkohol ist eine Droge. Und auch Medikamente können eine Droge sein. Also wir müssen da unbedingt aufpassen, wie wir die Dinge einordnen, weil das ist uns so in die Wiege gelegt worden. Um Gottes Willen muss man diesen Satz dazu benutzen, weil es ist einfach so. Wir sind so groß geworden, dass jede kleinste Gelegenheit ist irgendwie erlaubnisgebend für Alkoholkonsum. Und das ist gleichzusetzen mit Drogenkonsum. Man muss es mal hart aussprechen. Es ist so. Und das hat geschichtliche Hintergründe. Das hat aber auch vor allen Dingen irgendwie gesellschaftliche, hat sich das richtig schön reingesetzt und das gefällt natürlich vielen Leuten, dass das so ist. Und wenn wir jetzt halt gucken, auch wie du vorhin sagst, du kommst ja irgendwie aus Franken, na, dieser bayerische Hintergrund ist ja das beste Beispiel, wie da jetzt auf die Barrikaden gegangen wird und so Dinge wie ja auf dem Oktoberfest ist dann auf jeden Fall Cannabis verboten. Also
genau.
Why? Also das ist wirklich da möchte ich, also das ist bei mir wieder so, da tun sich so Wolken in meinem Kopf auf und ich denke so, ich kann da gar nicht drüber nachdenken, weil ich das alles so absurd finde, dass ich überhaupt gar nicht, ich kann das null nachvollziehen, dieses Sträuben, ne? Also dieses absolute Sträuben und dieses Verteidigen dieser ganzen, ja, es ist einfach nur ein Riesenmist am Ende. Also da müssen wir unbedingt von weg. Und wenn es um Mutterschaft geht, ich deswegen rede immer so gern von diesen Sektmuttis. Weißt du, welche Muttis ich meine? Also das ist ja irgendwie so. Ich habe schon Leute gesehen auf dem Spielplatz, Frauen, die in ihrer Tasche kleine Rotkäppchensekte hatten. So wie manchmal halt Männer, ne, ich mache da jetzt so apostrophiere, mit irgendwie Bierchen rumlaufen. Ich meine, bei uns in Berlin, wir kennen das beide, abends hier Wegbier und man trinkt halt ein Bierchen vom Späti und so. Das sind natürlich auch alles so verniedlichte Dinge, die, wenn man die jeden Tag macht, vielleicht auch nicht cool sind. Aber so Straßenbild ist es halt einfach. Und hier teilweise in den Kleinstädten ist es so, dass eben die Muttis halt irgendwie diese Sektflaschen da in den Taschen haben. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz, die Muttis verstecken sich hinterm Busch und rauchen eine Kippe und nippen an ihrem Sektchen. Also das ist irgendwie auch, weiß nicht.
Ja, ja, absolut.
Keine Ahnung. Wie wollen wir es handhaben, ne? Also wie wollen wir da mit umgehen? Zum Glück haben wir nicht mehr diese inflationäre, also damals, ich bin auch so ein Fernsehkind, ne? Ich habe sehr, sehr viel Fernsehen geschaut als Kind, das war einfach so und jede dritte Werbung war einfach Alkohol und teilweise ja, glaube ich, auch Zigaretten eine Zeit lang noch, zumindest im Kino war das so. Das war ja auch, hat auch keiner gefragt und die Bilder, die ich im Kopf habe, ne, typische Werbung für Alkohol, irgendwelche Naturbilder, Eisvogel, der ins Wasser springt, Strandszene, Bacardi, keine Ahnung, ne, alles ist ja super leicht und schön und ganz normal und jeder kann und jeder soll.
Ey, überleg dir einfach, wo stehen denn im Supermarkt?
Oh ja, mein Lieblingsthema.
Neben den Süßigkeiten an der Kasse, was steht denn da daneben? Ja. Ne? Und da steht nicht 0,3 Bier, sondern da steht der Hardcore-Schnaps daneben.
Genau, das finde ich richtig cool, dass wir da nochmal jetzt hinkommen.
Ach so, so viel zum Thema. So, Kinder und Sehen und Cravings schaffen und Verbindungen, ne? Also.
Ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen, die mir jetzt einfällt, ohne Personen zu nennen, die betroffen sind. Aber ich kenne jemanden, der ein Kind hat. Und das Kind hat irgendwann zu seiner Mutter gesagt: Mama, ich möchte nicht mehr mit zum Einkaufen. Ich finde es da blöd. Und dann ist das Kind nicht mehr mitgekommen und irgendwann hat dann diese Mutter das Kind gefragt, warum möchtest du nicht mehr mitkommen? Ja, ich habe Angst vor den Bildern. Welche Bilder? Na, da sind immer so an der Kasse, da sind so Tüten und da sind so ganz schreckliche Bilder drauf und die sehe ich immer. Die sind genau vor meinem Kopf, hat das Kind gesagt. Und das hat mir diese Person erzählt. Und ich habe dann gesagt, ja, weißt du, ich fand das so schlimm, weil ich selber nicht drauf gekommen bin. Und dann dachte ich so, was machen wir jetzt so? Dann haben wir mit dem Kind gesprochen und haben gesagt, ey, wollen wir einen Brief schreiben an diesen Laden? Und dann haben wir einen Brief geschrieben, wo das ungefähr so drin stand. Das war wirklich noch ein Kind so mit 8 Jahre alt oder so. Und dann haben wir das da in diesen Briefkasten von dem Laden geschmissen, dass wir das nicht schön finden und dass es Angst macht und dass es nicht schön ist, dass das dort steht. Natürlich hat es nichts verändert, aber ich fand es total wichtig für das Kind, die Möglichkeit zu haben, das zu sagen, ja, weil wirklich, das ist, wie du gesagt hast, auch diese Alkoholflaschen, die da stehen, das sind ja kleine, mini, süße Fläschchen, die stehen genau neben den Überraschungseiern so ungefähr und das Kind denkt sich, ach cool, hier noch Süßigkeiten für die Erwachsenen oder wie, ne, also die grabben sich das dann auch nochmal, weil sie denken, ach ja, das kann man auch nochmal hier mitnehmen oder, also was sollen die Kinder denn denken, für wen wird das da hingestellt, ist das für Leute, die ein Alkoholproblem haben, warum steht das an der Kasse? Also wer wird damit gefüttert? Was soll das? Kann es das jemand erklären? Hört jemand zu, der das weiß? Ich würde es wirklich gerne wissen. Ich verstehe es nicht. Und normal müsste man komplett zum Boykott aufrufen und sagen, Leute, lass uns irgendwas machen, lass uns kleine Zettel draufkleben, ich weiß es nicht, in den Läden sagen, mach das hier weg, das hat hier nichts zu suchen. Also wie können wir es machen, ja? Das wäre echt cool. Also so eine Action irgendwie mal zu zu initiieren. Hm. Ja, yes. guter Punkt. Wo kauft man bei dir denn das Cannabis? Wo kauft man das?
Im Coffeeshop. Hier also, im Coffeeshop.
Okay, genau. Also es ist immer noch so, dass das in einem bestimmten Laden, den man betreten muss, ist. Und ja, nicht irgendwo mit dabei. Wie du vorhin, du hast es vorhin so schön gesagt, aber du holst natürlich nicht Brötchen und noch gleichzeitig dein Gras.
Nein. Hintereinander. Aber die Läden sind alle nebeneinander.
Es also gibt was ich damit sagen würde,
es ist im Stadtbild da und es ist eben nicht in irgendeiner dunklen Hinterecke mit irgendwie dubiosen Gestalten, die irgendwo rumschlummern, sondern es ist die Bäckerei, der Coffeeshop, der Kleidungsladen und dann geht's weiter. So.
Also gibt es bei euch denn überhaupt das noch, wahrscheinlich gar nicht, irgendwie schwarzmarkttechnisch gibt es das gar nicht mehr, oder? Ist es irgendwie?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht doch irgendwie. Ich wüsste nicht, warum, aber ich würde es mal jetzt nicht ausschließen, dass es das wahrscheinlich trotzdem irgendwie gibt.
Definition von Schwarzmarkt, Mutti hat zu Hause ein paar Pflanzen und verkauft was, ist wahrscheinlich dann auch schon...
Ja, so, nee.
So was also, Ähnliches oder was, ne?
Ja. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht, weil es dann billiger ist, ich weiß es nicht, da habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt, weil es für mich dann nie einen Bedarf danach gab.
Ja, also wer ist ja auch, wenn man so Eigenanbau macht, muss man ja noch mehr wissen und muss sich ja quasi noch mehr beschäftigen, dass man dann das Ergebnis rausbekommt, was man auch braucht für sich oder haben möchte. Das ist natürlich viel Arbeit, wenn man so natürlich so gut so ein Angebot hat, wo alles genau beschrieben ist, wie du sagst, wo alles deklariert ist und dann ist es natürlich wahrscheinlich auch Quatsch eigentlich am Ende. Ja. Würdest du sagen, in Deutschland sollte es mal so sein? Ein gutes Beispiel, wie das jetzt in den Niederlanden ist, dass es dahin gehen sollen dass es in Deutschland auch so sein soll, wäre das erstrebenswert oder gibt es da noch Luft? Ist da noch irgendwas, wo du sagst, das wäre also, noch?
Ich finde es gut, so wie das hier läuft. Ich habe auch das Gefühl, dass es sicher ist. Hm. Es ist, wie gesagt, sichtbar.
Hm.
Was ja auch damit zusammenhängt, dass es auch sicher ist, weil eben da nicht irgendwie was dann passiert. Die haben alle Sicherheitspersonal, es wird kontrolliert mit IDs. Also es ist wirklich, ich habe noch nie da jetzt irgendwelche Kiddies gesehen, die da jetzt sind oder um die Ecke gerannt sind und so. Also es ist schon, finde ich, alles sehr sicher, sehr kontrolliert. Deswegen verstehe ich auch überhaupt nicht, warum Deutschland sich da so gegen stellt. Ist doch geil. Kannst du absoluten Bürokratie-Ding da drüber hauen, kannst die Steuern erraten. I don't get it. So, also es ist wirklich, da kann das Ordnungsamt ja, ist ja eine Party da so. Was können wir da alles an Regularien, wie können wir das alles regulieren?
Stimmt eigentlich.
Finde ich total, also die Infrastruktur ist ja da, um sowas zu machen. Und ich finde, es ist gut geregelt hier. Ich habe jetzt ich habe jetzt nicht irgendwelche Studien über Drogenabhängigkeit in den Niederlanden unter Jugendlichen. Das kann ich jetzt leider nicht zitieren, wie da die Unterschiede sind. Aber ich habe das Gefühl, dass es ein ganz normaler Teil des Lebens ist, der jetzt weder von den Einheimischen groß glorifiziert wird oder rausgehoben wird oder irgendwie präsenter gemacht wird, als es sein muss. Und genauso wird es aber auch nicht hinter vorgehalten und irgendwie was total shameful ist. Also es ist halt einfach da und Punkt aus. So. Und wer es nutzt, der nutzt es. Und wer es nicht nutzt, der nutzt es nicht. Und das ist ja auch so dieses eben, dann Stimmen kommen, ja, wenn das legal ist, dann was passiert dann? Dann verfällt die Gesellschaft. So, nee, tut sie nicht, weil hier funktioniert alles wunderbar. So, ja. Und wieso sollte es? Es ist ja auch so negativ, wie Alkohol auch ist, aber es ist ja auch mit Alkohol auch nicht so, dass irgendwie alle komplett drunk sind den ganzen Tag und irgendwie sind alle alkoholabhängig, sondern klar, gibt es Leute, die das sind und gibt es Leute, die damit nicht umgehen können und der Großteil der Masse kann damit umgehen. So. Also, ich verstehe es nicht. So. Und ehrlich gesagt, und auch zu dem Oktoberfest, ich latsche lieber in eine Gruppe von 10 Männern, die bekifft sind, durch eine Gruppe von 10 Dudes, die alle hackendicht sind. So. Also zu dem Thema Bär im Wald oder Mann, diese zwei Gruppen, da weiß ich auch, wohin meine Wahl fällt.
Ja, verstehe schon. Ja, oder dieses Beispiel mit den, das ist ein gutes Beispiel. Da hat irgendeiner, ich glaube, El Hotzo hat so ein Beispiel gemacht mit einem Fußballspiel, ne? Wenn da statt Alkohol einfach Cannabis erlaubt ist, also das Alkoholverbot ist, wie würde das eigentlich friedlicher ablaufen? Und danach würden sich alle irgendwie den, ne, so die Arme um die Schultern legen und sagen, jawohl, so passt alles. Und es ist halt nochmal, ja, man muss sich das einfach vorstellen. Das ist, ist schon ein großes, großes, großes Thema. Da wird auf jeden Fall noch vieles passieren und vieles auf uns zukommen. Deutschland ist auf einem Weg. Wir werden sehen, in welche Richtung es geht. Ich bin, glaube ich, der Meinung, dass im Moment in Deutschland auf jeden Fall der sicherste Weg tatsächlich ein medizinischer Gebrauch ist, also mit einem Rezept einfach auch, weil das auch die einzige Möglichkeit ist, wirklich Sorten kontrolliert irgendwie zu konsumieren und auch eine Begleitung zu haben. Mittlerweile sind die Regularien da auch schon gelockert. Tatsächlich kann man auch mit Schlafstörungen oder wiederkehrenden Kopfschmerzen mittlerweile ein Rezept bekommen. Es liegt natürlich immer daran, welcher Arzt möchte das verschreiben, welche Ärztin. Aber auch da tut sich gerade richtig viel. Und da werden wir ja jetzt dann in der nächsten Folge, in der letzten Folge, wo ich auch einen Cannabis-Arzt als Gast habe, ganz viel erfahren. Und da werden ganz viele Leute sehr viele, ja, viele Infos bekommen, die dahingehend sehr hilfreich sein können, wer das möchte und wen das interessiert. Genau, ansonsten war, finde ich, haben wir jetzt alles, ich gucke gerade nochmal auf meine, Gott, jetzt stecke ich gerade fest auf meine Notizen. Genau. Fällt dir noch was ein? Möchtest du noch irgendwas sagen? Haben wir noch was vergessen? Willst du noch jemandem was auf den Weg geben? Was sollen die Leute beachten, wenn sie sich alleine auf den Weg begeben möchten, ohne Rezept, ohne medizinische Begleitung? Kann man da noch irgendwelche Tipps geben?
Ja, also einfach informiert euch halt grundsätzlich um Wirkweisen, probiert verschiedene Dinge aus, die tastet euch langsam ran, ja, und guckt, welche Art des Konsums passt für mich einfach. Ne? Also ist es CBD am Ende auch nur, in Anführungszeichen, ne? Ja. Also einfach sich damit auseinandersetzen und es Schrittchen für Schrittchen austesten und offen reingehen und ganz wachsam und achtsam einfach mit sich reingehen und sagen, okay, wie fühle ich mich, welche Dosierung brauche, also einfach sehr, achtsam einfach in diesen Prozess reingehen, das würde ich einfach sagen, und gleichzeitig auch einfach wirklich dieses, seine Vorurteile einfach mal checken und ja, wirklich die mit der Realität auch einfach abgleichen, ne, so, es ist halt nicht, ne, also weder muss ich jeden Tag konsumieren, ich kann auch 3 Wochen nicht konsumieren, ne, und dann geht es mir auch gut und ich bin trotzdem eine gute Mutter und es ist aber halt ein bisschen härter, gut, und dann ist es wieder, dann mache ich mir wieder ein bisschen leichter, ja, also
ja, ich verstehe schon, ja.
Ne, das ist einfach so dieses, und es ist trotzdem machbar, also es ist das als Tool zu betrachten, was in meinem Koffer der Resilienzwerkzeuge einfach drin liegt, und wenn es passt, dann benutze ich es, und wenn ich lieber 10 Minuten Yin-Yoga mache, dann mache ich lieber 10 Minuten Yin-Yoga. Es ist eine Option und es ist keine Garantie, es ist nicht die einzige Wunderwaffe, Punkt, so. Ja, es ist ein Teil, und wenn er für einen funktioniert, schön, do it, und wenn nicht, dann lass es. Ja. Und mit dieser Offenheit da rangehen und einfach gucken, wie judgt man auch andere Leute dafür, und wie gesagt, immer mal mit Alkohol abchecken und ja.
Okay, also zusammenfassen, natürlich, das sollte nicht auf gar keinen Fall jeder machen, nicht jede Person ist dafür sozusagen in einer guten Grundverfassung, da muss man schon wirklich ganz genau über sich Bescheid wissen. Und wie du schon sagtest, ich glaube, das haben wir alles in der Folge ganz gut gehört, wie das bei dir so ist. Auch du hattest ja auch oder hast auch eine Begleitung im Sinne von du lässt dich so ein bisschen von außen auch nochmal feedbacken, ne, im therapeutischen Sinne und bist aber einfach natürlich auch, kommst von einer ganz guten Seite her, haben wir gehört, aus deiner Jugendzeit. Das sind schon gute Gegebenheiten, gute Grundvoraussetzungen, würde ich sagen, man da wirklich. Und man muss natürlich dynamisch im Prozess bleiben, so wie es immer so ist. Man kann da nicht sagen, so, bei mir ist alles easy, jetzt kann ich das einfach für immer machen. So geht es natürlich auch nicht, genau. Wir müssen dabei bleiben, wie man so schön sagt. Und jetzt können wir ja noch, ich habe jetzt ganz frisch eine Hyperfokus-Playlist auf Spotify und ich möchte da immer ganz gerne, dass meine Gäste 2 Songs draufpacken. Und du wusstest das vorher nicht, aber vielleicht hast du ja ganz impulsiv, spontan 2, die du gerade total feierst oder die dich an früher erinnern oder so, ne, wenn wir so über diese Dinge gesprochen haben. Vielleicht hast du ja da 2 schöne Schmuckstücke, die du damit draufpacken möchtest. Den Link packe ich euch dann in die Shownotes. Noch hat das Ding keinen Namen. Ich werde mir noch irgendeinen richtig coolen Namen überlegen. Den weiß ich jetzt aber noch nicht. Aber bis diese Folge rauskommt, wird der Name auf jeden Fall stehen. Ich verspreche es euch. Und, hast du was?
Achso, soll ich die jetzt schon ansagen?
Das wäre toll.
Ja, dann habe ich gestern... Ich habe nämlich gestern eine ganz tolle Playlist angefangen für meine Spinning Class und von den No Angels Daylight in Your Eyes.
Mega.
Packe ich da drauf, um an meine Jugendzeit zu erinnern.
Geil.
Und dann packe ich noch drauf von Soul Wax, Work It.
Wow, sehr schön. Oh, ich freue mich total. Dann wächst jetzt diese Playlist heran. Das ist total schön. Und ich fand es richtig toll. Hat mir voll Spaß gemacht. Kam ein guter Flow rein in die Aufnahme. Und was machst du jetzt noch? Wie geht's weiter bei dir?
Ich habe jetzt gleich noch jemanden, der vorbeikommt und mir hilft, mein Haus in Ordnung zu bringen.
Geil.
Eine Organizerin.
Sehr cool.
Mit der ich arbeite. Und dann muss ich noch ein bisschen Podcast machen.
Das klingt aber gut. Danach ist der Tag eigentlich schon gelaufen.
Genau. Dann noch Care-Arbeit.
Ja.
Und dann ist Feierabend.
Dann gutes Nächtle,
gell? Danke. Okay.
Ja, dann sage ich mal, bis vielleicht bald, wer weiß. Und danke dir. Ganz, ganz doll. Ciao.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao.